Domradio. Das Thema.
Und dazu begrüßt Sie heute Christoph Paul Hartmann am Mikrofon. Es geht um Bier in den nächsten zwei Stunden, denn nirgendwo wird so viel Bier produziert wie in Europa. Es sind 400 Millionen Hektoliter im Jahr. Damit liegen die Europäer noch vor China und den USA. Und alleine in Deutschland 1300 Brauereien, beziehungsweise noch viel mehr als 1300. Aber es wird nicht nur viel gebraut, sondern auch viel getrunken. Wenn man auf Europa schaut, Deutschland liegt hinter Tschechien und noch vor Österreich auf Platz 2. Bier ist also überall und zwar nicht nur zu Karneval oder dem Oktoberfest. Und Bier ist noch viel mehr als ein Getränk. Es ist ein Teil unseres Lebensstils, unserer Tradition. Doch was hat es auf sich mit dem Gerstensaft? Wie hat das Bier unser Leben und unsere Kultur beeinflusst? Mit genau dieser Kulturgeschichte des Bieres wollen wir uns in den kommenden zwei Stunden beschäftigen. Wir sprechen über Geschichte, Brauchtum, Klosterbrauereien und auch über die, die bei dem Ganzen nicht mitmachen wollen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Kulturgeschichte des Bieres hier in Domradio, das Thema. Domradio, das Thema heute zur Kulturgeschichte des Bieres. Was heißt das eigentlich? Bier trinken, also jetzt nicht biologisch, sondern für das Leben, für den Alltag und für die Persönlichkeit. Was sagt das über einen Menschen? Damit wollen wir heute beginnen und dazu habe ich mir kompetente Unterstützung ins Studio geholt. Bei mir ist nämlich der Theologe und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bier ist ja ein unglaublich beliebtes Getränk. Gibt es da eine Erklärung, was die Leute an diesem Getränk so finden?
Es gibt einen Unterschied zwischen Bier und Bier. Das müssen Sie historisch sehen. Zum einen, das, was wir heute als Bier trinken, ist nicht das, was früher als Bier getrunken wurde. Das heißt, Sie haben so im 19. Jahrhundert, im beginnenden 19. Jahrhundert einen Wechsel. Und zwar bis dahin war es so, dass man normales Wasser nicht trinken durfte, weil man kannte die hygienischen Bedingungen nicht. Man hatte Wein in den wenigsten Fällen zur Verfügung, das konnte man nicht bezahlen. Säfte, Obstsäfte, ließen sich nur zum Sofortgebrauch herstellen.
Die nicht haltbar waren.
Die waren nicht haltbar. Das heißt, Tee und Kaffee gab es noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Also gab es nur Bier. Das Bier hatte den Vorteil, dass es hygienisch war und eine gewisse Zeit aufbewahrt werden konnte. Und man konnte es dosieren hinsichtlich des Alkoholgehaltes. Deshalb ist das Bier, von dem man so spricht, in der Zeit des Mittelalters und der jüngeren Zeit, bis ins 19. Jahrhundert eher Dünnbier, das man trank. Denn auch Kinder mussten dieses Bier trinken, denn entweder sie hatten Milch oder sie tranken Bier. Und dementsprechend war das eben dünn und das, was heute eigentlich kein Mensch mehr trinken würde. Dafür wurde es überall hergestellt. Es waren nicht nur die Brauereien, die das Recht hatten, Bier zu brauen, sondern viele Häuser hatten es auch. Und wenn Sie mal im Rheinland schauen, das geht runter bis in die Mainzer Gegend, da gab es verschiedene Häuser, die dieses Braurecht sich erhalten haben. Und daraus haben sich die Hausbrauereien entwickelt, die es gibt, also die Altbierbrauereien. Und die brauen heute natürlich ein anderes Bier, als sie das damals getan haben.
Wenn man jetzt mal auf genau diese Zeit gucken, auf das 19. Jahrhundert, wo sich ja auch mehr oder weniger diese Lebensart, dieser Lebensstil, den wir auch heute noch haben, ja angefangen hat zu entwickeln. Wenn wir da mal aufs Bier gucken und dann sozusagen an die Wurzeln gehen von diesem Verständnis, was wir heute von Bier haben, welche Rolle spielt, also welche, gibt es irgendwie eine Art von Lebensstil, der sich mit Bier da verbindet?
Ja, Bier ist etwas, was man sich leisten konnte, in der Regel, das zu bestimmten Tagen auch gehörte. Also wenn man feierte, gehörte natürlich Bier auf den Tisch und das musste frisches Bier sein. Das gab es halt eben nicht im Kasten zu kaufen und ein Fässchen, das konnte man sich in der Regel nicht leisten. Und die kleinen Fässchen, die 5-Liter-Fässchen oder so etwas, die gab es damals noch nicht, sondern man hatte große Glaskrüge. Und die Kinder wurden dann ins nächste Brauhaus geschickt. Ich bin noch mit dem Roller ins Brauhaus gefahren und habe dann so eine Kanne mit 2 Liter oder 3 Liter Bier geholt, was dann frisch abgezapft wurde. Und das wurde zu Hause serviert. Und das war eine Kostbarkeit. Das war etwas, wie Sie heute Champagner trinken würden zu der damaligen Zeit. Wenn man gut aß, musste man auch ein gutes Bier dazu trinken. Das war der Lebensstil.
Also auch etwas, sagen wir mal, was auch in einer gewissen Form sozial aufgeladen war. Also gab es da denn auch eine gewisse Personengruppe, die dann besonders affin zu Bier war, oder war das wirklich was so alle Menschen, was für alle Menschen war?
Es gab natürlich die Handwerker, die dieses Bier besonders schätzten, weil was anderes konnte man ja nicht mit zur Arbeit nehmen. Dann hatte man zum Mittagessen oder zum Abendessen immer dann die Flasche da und konnte daraus trinken. Es gehörte zum guten Ton, wenn man irgendwo eingeladen war, dass man ein Bier, ein frisches Bier serviert bekam. Und da musste auch ordentlich Schaum drauf sein. Also man musste sehen, dass es trinkbar, gut trinkbar war. Man trank es gemeinsam. Man trank aus der gleichen Flasche oder aus dem gleichen Fässchen, was ja auch ein Hinweis ist. Ich gehe mal zurück in germanische Zeiten, wo das der Hinweis war, es ist nicht vergiftet, wir können gemeinsam trinken. Und so wie der Handschlag bedeutet, ich habe keine Waffen in der Hand, du kannst fühlen, dass ich dich mit nichts bedrohe. Dieser gleiche Gedanke, man trinkt gemeinsam von einem Getränk und stellt auf diese Art und Weise Gemeinschaft her. Und das Bier hat den Vorteil, natürlich, dass es auch die Zunge etwas lockerer macht. Und je weiter Sie hier in Deutschland zum Norden hinaufkommen, desto mehr ist es ja nötig, dass man ein bisschen Lockerheit erwirbt. Und da ist das Bier ganz hilfreich.
Wie ist denn da auch der Unterschied zu Wein? Also, weil ich ja zum Beispiel auch aus meiner Großelterngeneration weiß, dass da auch oft Wein auch für solche Festivitäten auch eine Rolle gespielt hat. Wie war denn da auch so dieses Verhältnis zwischen Bier und Wein? Also haben diese unterschiedliche Rollen gespielt?
Ja, sie haben wesentlich unterschiedliche Rollen gespielt. Der Wein war für normale Leute eigentlich nur in den Weinanbaugebieten zugänglich und bezahlbar, weil man ihn als Lohn bekam, wenn man beim Lesen geholfen hat oder weil man selbst ein Stückchen Land hatte, das verpachtet war in diesem Sinne. Die anderen Leute konnten sich Wein nicht leisten oder durften keinen Wein trinken, zum Beispiel in den Klöstern, wo man das hätte machen können, war der Wein verboten, der gehörte sich nicht. Der normale Mönch, der bekam höchstens mal ein Bier angeboten, aber auf keinen Fall Wein. Also Wein ist etwas, was mit der Schichtzugehörigkeit zusammenhängt, was historisch gesehen werden muss. Je weiter wir in der Geschichte auf die Gegenwart zukommen, desto eher wird es auch möglich, dass normale Leute Wein trinken konnten, weil er dann bezahlbar wurde. Also das hat sich sehr geändert.
Also könnte man bei Bier durchaus sagen, dass es sowas ist, das auch Menschen verbindet, weil es sozusagen vom Einkommen weniger abhängig ist als jetzt zum Beispiel Wein oder Spirituosen oder
ja,
so.
Ja, weil es sich jeder leisten kann und weil sich dann auch Riten herausgebildet haben. Zum Beispiel, wenn man aus dem Pütt abends kam und Richtung Heimat ging, dann kam man an der Kneipe vorbei. Und da ging kein Weg dran vorbei, sondern da musste man erstmal rein in diese Kneipe gehen, mit der Folge, dass freitags dann die Frauen am Pütt vor der Türe standen und die Männer abfingen und sich die Lohntüte aushändigen ließen, damit die nicht dann in der Kneipe blieb. Und der Sonntagmorgen. Zu meiner Jugendzeit ist es noch üblich gewesen, dass man nach dem Hochamt gemeinsam Bier trinken ging. Das war also selbstverständlich. Wer erwachsen sein wollte, der musste in diesem Sinne tätig sein. Und da gehörte das zum guten Ton.
Sagt der Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Und gleich sprechen wir weiter. Da werfen wir dann einen Blick in die Geschichte. Domradio, das Thema heute zur Kulturgeschichte des Bieres. Und die ist relativ lang. Schon im alten Mesopotamien wurde Bier gebraut, bei den alten Ägyptern. Die Kelten haben es auch gemacht und natürlich auch die Mönche im Mittelalter. Also eine lange Geschichte, die wir uns jetzt mal näher ansehen wollen. Und das tun wir mit dem Brauchtumsexperten Manfred Becker-Huberti. Herr Becker-Huberti, wenn wir mal in die Geschichte zurückblicken, welche Bedeutung hatte Bier für die Menschen so im Alltag?
Eine doppelte Bedeutung. Die eine war die, es war das normale Getränk, was es gab. Das war meistens das Dünnbier. Und zu bestimmten anderen Gelegenheiten wurde das Bier anders gebraut. So wie die Mönche das noch im Mittelalter gemacht haben, nämlich in der Fastenzeit, wo sie weniger zu essen bekamen, haben sich die Kalorien über das Bier geholt. Das Problem bei ihnen war, dass die Menge an Bier, das sie trinken durften pro Tag, meistens in der Ordensregel festgeschrieben war. Mhm. Und da stand dann drin, wegen mehr ein Liter oder, wenn man großzügig war, bis zu 3 Litern pro Tag, die man von von dem Dünnbier trinken durfte, wenn man das jetzt in die Fastenzeit übertrug und das Bier doppelt so stark war, weil es länger gelagert wurde, dann wurde es zum Latzenbier oder Lagerbier oder zum Starkbier, wie es genannt wird. Und das hatte dann natürlich einen anderen Kavum, wenn man es trank. Und genau das verlieh die Kalorien, die man brauchte. Das war bei einem Mönch, der körperlich arbeitete, nicht weiter schwierig. Der hatte das dann auch abgearbeitet. Und erst als dieses Bier so gebraut wurde, dass die Menschen außerhalb des Klosters das als Genussmittel gebrauchen konnten, fing das an, etwas schwierig zu werden. Denn beim Trinken merkt man gar nicht, wie sehr das einen dann am Sockel beschädigt, wenn man zu viel davon genießt. Und das hat dann zum Ruf des Biers nicht unbedingt etwas beigebracht. Auf der anderen Seite hat es genau das Gegenteil getan, dass viele Leute sagen, naja, aber das will ich jetzt auch einmal probieren. Und seitdem ist dieses Starkbier Mode geworden und auch aus der Fastenzeit herausgetreten und wird zu anderen Terminen dann eben auch gebraut und angeboten.
Das heißt also, die Mönche haben, die wussten, wir dürfen beispielsweise nur in der Fastenzeit pro Tag ein Liter Bier, und den haben sie dann sozusagen vollgehauen, damit die, um satt zu werden.
Ja, genau so.
Was natürlich dann klar eine ganz andere Wirkung ist, wenn man dann halt nicht den ganzen Tag arbeitet, sondern sich anderweitig betätigt.
Ja.
Wie kam es denn dann, also ich habe auch gelesen, dass Bier vor allem im Mittelalter als Getränk galt, das vor allem für Kinder geeignet war, was ja auch aus unserer heutigen Perspektive sehr, sehr ein wenig befremdlich klingt. Wie kommt das?
Ich bin in der Nachkriegszeit groß geworden. Das heißt, ich kenne so ein bisschen noch schlimmere Verhältnisse, als wir sie heute haben. Die Kuh des kleinen Mannes, das war die Ziege. Weil normal konnte man sich keine Kuh selber leisten und halten, also hatte man Milch von einer Ziege. Und das ist relativ beschränkt, das Angebot, dass eine oder zwei Ziegen da liefern. Also den Tag über konnten sie davon nicht leben, auch nicht als Kind. Sie brauchten was anderes. Kaffee gab's nicht, Tee gab's nicht, Wein gab's nicht, Säfte gab's nicht, weil man sie nicht konservieren konnte. Und dann blieb halt eben nur dieses Bier übrig, und zwar in Form von Dünnbier. Das war kein Genussmittel, weiß Gott nicht. Es war ein Durstlöscher, den sie brauchten, und dementsprechend waren da auch Kinder mit zu versorgen. Die mehr, dass dann der Nuggel, den man dem Säugling in den Mund steckte, vorher in den Schnaps getaucht wurde, setzt auch voraus, dass man sich Schnaps leisten konnte. Und das war auch nicht für jedermann möglich. Also diese Ideen, wie sie in der modernen Zeit dann übertragen werden auf die alte Zeit, die sind nicht immer ganz stimmig.
Wie darf man sich das denn vorstellen? Sie haben gesagt Dünnbier. Wie unterschied sich das denn von dem Bier, das wir heute haben?
Es ist unglaublich wässriger und hat einen Geschmack in Richtung Bier, aber der ist natürlich auch nicht in dem Maße mit dieser Bitterkeit, die wir durch Hopfen heute beim Bier erzielen, sondern das war ja so eine Art Lorke, würden wir heute sagen. Das war nicht auf Geschmack getrimmt und sollte auch so nicht sein, denn damit hätte man ja eine Wirkung erzielt, die man nicht haben wollte. Ne? Und insofern also war das ein Gebrauchsmittel, das nötig war, aber das eigentlich keiner besonders geliebt hat. Was man geliebt hat, war das Bier an Festtagen, weil es natürlich anders gebraut war.
Wie haben wir denn auch sozusagen diesen Schwenk von diesem reinen Gebrauchsmittel und sozusagen nur an Feiertagen haben wir sozusagen die Edelversion der ganzen Geschichte zu der Rolle, die das Bier dann heute hat? Also wann haben wir auch so diese Wende, wenn es dann zum reinen Genussmittel wird?
Ich glaube, das kann man relativ gut festmachen an die Zeit, wo die Klöster säkularisiert wurden, wo halt eben das Bier gebraut wurde, wo man es auch kaufen konnte, um es draußen zu trinken, das gab es plötzlich nicht mehr. Und an die Stelle treten dann die Hausbrauereien, die es dann selber herstellen, im kleinen Maße. Und die merken, dass es dann auch Konkurrenz gibt. Und unter diesem Konkurrenzdruck zu bestehen, heißt eben eine persönliche Note zu haben. Also eine Art eigenes Bier zu kreieren, einen eigenen Geschmack und bestimmte Moderichtungen nachzugehen. Und das entwickelt sich so im 19. Jahrhundert in den 20er, 30er Jahren. Da spielt es eine große Rolle. Hinzu kommt die Zeit der Industrialisierung, die ebenfalls da stattfindet, die bedeutet, dass man, wenn man zur Arbeit geht, ja auch irgendwas zu trinken mitnehmen muss. Und da bürgert sich dann halt eben auch das Bier ein, bis zu dem Punkt, wo der Arbeitgeber sagt, zu viel Bier ist auch nicht gut. Ne? Da werden die Linien nicht mehr ganz gerade und dann fallen die Sachen vom Dach, die eigentlich oben drauf gehören. Also da musste man das regulieren und da fing das an, dann auch ein bisschen vorsichtiger betrachtet zu werden, als es vorher war.
Gibt es da dann auch diesen Zeitpunkt, also ganz klassisch für das Bier ist ja eigentlich das Feierabendbier. Ist das auch die Zeit, wo das entsteht?
Das Feierabendbier ist das Normale. In dem Augenblick nämlich, wo dann der Arbeitgeber merkt, Bier während der Arbeit ist nicht übermäßig gut, dann wurde es auf den Feierabend verschoben oder man schuf sich Termine, wo man dieses Bier natürlich dann auch trinken kann. Ich denke, man sollte mal auf Christi Himmelfahrt verweisen und die Herrenpartien, die da aufkommen, die natürlich darin bestanden, Saufgelegenheiten zu schaffen, wo man so etwas dann halt untereinander und miteinander machen kann. Und das war natürlich eine Männerangelegenheit, muss man hier mal schlicht sagen. Die Männer unter sich, die waren froh, dass die Damen nicht dabei waren, denn dann konnten sie sich benehmen, wie sie wollten. Und das war nicht immer besonders schön.
Und über die Brauchtümer, auch über das Bier, wollen wir gleich sprechen, mit allen Informationen vom Brauchtumsexperten Manfred Becker-Huberti. Vielen Dank schon mal bis hierher. Heute zum kühlen Gerstensaft. Es geht um die Kulturgeschichte des Bieres und vor allem hier im Rheinland, wo es ja viele unterschiedliche Biersorten, viele unterschiedliche Brauereien gibt. Da hat sich das Bier ja auch sozusagen in die allgemeine Geschichte, in das Gedächtnis eingefressen. Und darum geht es gleich hier bei uns bei Domradio das Thema. Am Mikrofon ist Christoph Paul Hartmann. Domradio das Thema. Und da ist ja vor allem, wenn wir hier schon am Dom sitzen, das Rheinland ein ganz besonderes Untersuchungsobjekt. In Köln trinkt man Kölsch, in Düsseldorf Alt, in einigen Städten dazwischen eher Pilz, aber der Rest ist auch alles möglich. Das Rheinland ist in Sachen Bier eine ziemlich vielschichtige Sache, aber welche Spuren hat das Bier noch hinterlassen in unserer Region? Dazu ist bei mir im Studio der Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Welchen Weg hat das Bier denn auch in die Bräuche hier im Rheinland gefunden?
Sie haben zum Beispiel die alte Auslieferungsart des Bieres mit großen Karren, die von Kaltblütern gezogen wurden, die dann Schauobjekte wurden. Da demonstrierte natürlich die Brauerei ihr Selbstverständnis und ihr Status, was wiederum bedeutete, dass bei bestimmten festlichen Angelegenheiten, Schützenfest steht da an vorderer Stelle, natürlich diese Auftritte eine ganz besondere Rolle spielten. Und diese Pferde kamen vor. Oder sie haben die Erinnerung an die alte Bierkultur auch noch, wenn Sie mal schauen in der Topografie Ihrer Stadt, ob Sie da noch den Namen Eiskeller finden. Es gibt ihn als Bezeichnung von Straßen oder bestimmten Gebäuden und dahinter verbirgt sich tatsächlich ein Keller tief in der Erde, wo man das Eis lagerte, was man im Winter gewonnen hatte, um es im Sommer zum Kühlen des Bieres anzuwenden. Das lag also tief unten in einem dunklen Keller und man konnte dann Teile davon kaufen und erwerben. Und die Bierwagen, die durch die Stadt fuhren und die Brauerei, die Gaststätten belieferten, die hatten auch immer dann dieses Bier mit dabei. Und es gab dann eine Sorte von Männern, meistens etwas stärker gebaut, die dann mit Lederschürzen und einem Lederwams bewaffnet waren, denn sie mussten diese Eisstangen auf dem Rücken dann in die Häuser tragen. Und wenn dann solch ein Riesenbrocken da ankam, dann wurde mit einem Stichel wurde der geteilt. Der gehörte früher zur Ausstattung einer Familie. Und der andere Teil wurde im Keller untergebracht, damit er möglichst lang sich hielt. Und das andere Eis wurde genutzt, um das Bier zu kühlen. Denn das Bier muss man kühl trinken, in einer bestimmten Temperatur. Denn sonst schmeckt es halt eben nicht. Und diese Dinge sind heute völlig weg. Es gibt diese Bierwagen eigentlich nur noch auf dem Oktoberfest und vielleicht die eine oder andere Brauerei, die aus traditionellen Gründen sich so etwas noch hält. Aber zum normalen Gebrauch ist das nicht mehr üblich.
Gibt es denn, ich habe es ja in meiner Anmoderation gesagt, vor allem hier im Rheinland haben wir ja, wenn man 10 Meter weiter geht, trinkt man eine nicht nur von einer anderen Brauerei, sondern auch ein vollkommen anders gebrautes Bier. Merkt man denn da auch, wie sich sozusagen, wir haben ja so kleine Stadtstaaten hier, sagen wir mal, wie sich da auch so die lokale Kultur auch mit dem Bier, das man da trinkt, verbunden hat?
Ja, Sie haben hier zum Beispiel Grenzen zwischen Köln und Düsseldorf. Die können Sie am Ruf festmachen, ob man Alaaf oder Helau ruft. Und Sie können ihn am Kölsch und am Alt klar machen. Das sind Mentalitätsgrenzen, wenn Sie so wollen. Die einen, die sich zu Köln hingezogen fühlen und die mit Köln leben, und die anderen, die sich davon abheben und sagen, da sind wir frei von, oder wir orientieren uns an Düsseldorf. Und diese Grenzen verschieben sich auch ständig. Es wäre vor 50 Jahren völlig undenkbar gewesen, dass es ein Lokal in Düsseldorf gibt, wo man Kölsch trinken kann. Ich weiß nicht, die hätten das ausgeräumt oder sonst etwas. Das ist heute möglich. Das heißt, diese Vielfalt, die wird auch wirklich gelebt und die wird akzeptiert. Ich weiß nicht, ob man in Köln inzwischen auch Düsseldorfer Alt bekommt. Mir ist es noch so passiert, dass, wenn man das versehentlich bestellt, dass man angedroht bekommt, man fliegt aus dem Lokal. Aber ich denke, das dürfte heute auch kein Problem sein, in Köln auch Düsseldorfer Alt zu bekommen.
Wir haben es ja jetzt angeschnitten, also besonders das Rheinland ist ja auch eine Einwanderungs- und Umwanderungsregion, sagen wir mal so. Also man zieht hier sowohl her als auch zwischen den Städten hin und her. Merkt man das auch am Umgang mit dem Bier?
Ja, Geschmack ist ja etwas, was man nicht unbedingt beim Umzug ablegt, sondern das behält man ja. Und dann versucht man natürlich auch das, an was man sich gewöhnt hat, sich zu erhalten. Oder man muss sich umgewöhnen oder wie auch immer. Es kann ja sein, dass Sie eine bestimmte Rolle haben, wo es dann schwer wird. Wenn Sie zum Beispiel Erzbischof in Köln sind, aber kein Kölsch mögen, dafür lieber Düsseldorfer Alt, dann können Sie, wenn Sie mit Kölner zusammen sind, nicht einfach Düsseldorfer Alt trinken, dann müssen Sie auch Kölsch trinken. Und das kann schon mal sein, dass das dann einem nicht gefällt, aber er muss es tun. Wie gesagt, also diese Dinge prägen und sie prägen lebenslänglich.
Wie, was hat das denn auch für eine Folge für so ein Selbstbild von so einer Stadt? Weil ja auch Rheinländer oft auf die Stadt, wo sie herkommen, sehr, sehr stolz sind. Wie verbindet sich das dann auch mit zum Beispiel so einem lokalen Bier?
Das hat etwas damit zu tun, hier in Köln zum Beispiel, dass man nicht nur Kölsch redet, sondern auch trinkt. Das ist eine Formulierung, die kann der Düsseldorfer nicht bringen. Es gehört auch dazu, dass wenn Sie dann irgendwo längere Zeit irgendwo anders sind, dass Sie dann versuchen, sich den Biernachschub sicherzustellen. Das heißt, wer Sie besuchen kommt, hat immer ein oder zwei Kästen mitzubringen. Das gehört damit zum guten Ton und das wird dann aufbewahrt wie eine goldige Kostbarkeit und nicht jeder bekommt es zu trinken. Also ich habe das alles schon erlebt, auch bei der eigenen Verwandtschaft, wo das zum guten Ton gehörte. Wenn man zur Kur war, dann sorgte man gefälligst dafür, dass die Besuche so gelegt waren, die dahin kamen, dass die alle das Bier hin und her transportieren konnten, weil vor Ort, das mochte man nicht.
Sagte der Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti zur Bierkultur im Rheinland. Und gleich, da widmen wir uns dem Bier in Heiligenhallen. Es geht um das Bier in der Kirche. Sie hören Domradio, das Thema heute zur Kulturgeschichte des Bieres. Und da gehen wir jetzt mal in ein heiliges Umfeld. Es passiert ja in jeder Messe, der Priester trinkt vor aller Augen Wein. Aber wie sieht es mit dem Bier aus? Darum kümmern wir uns jetzt mit fachkundiger Unterstützung von Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Herr Becker-Huberti, im Gottesdienst spielt Wein eine ganz große Rolle, aber wo steht denn das Bier in der Kirche?
Zumindest nicht im Gottesdienst und in der Liturgie, da kommt es nicht vor. Selbst an den Stellen, wo man früher ein Getränk brauchte, zum Beispiel, um zu verhindern, dass, wenn man die Kommunion empfangen hatte und aufstieß, auf diese Art und Weise ein Stückchen der Hostie irgendwo hinkam, wo es nicht hingehörte, gab es die sogenannte Ablutio. Das meist, man bekam etwas zu trinken angeboten und das machte man in einer Form, dass es nur ja nicht mit der Eucharistie verwechselt wurde. Dazu gehörte ein silberner Becher, der Skyphus, und in dem gab es den Vorgänger des Strohhalms, nämlich aus Silber ein Röhrchen, mit dem man dann einen Schluck aus diesem Becher ziehen durfte. Und das war natürlich auch Wein. Zwar kein Messwein, aber immerhin Wein. Die Vorstellung, dass man dazu Bier trinkt, wäre völlig unmöglich gewesen. Das Bier Das war nötig für die, die aus dem Hochamt kamen und auf dem Weg nach Hause natürlich in die Kneipe gingen und dort erst einmal die Kehle anfeuchteten, denn in der Kirche hatte man ja kräftig gesungen und so und dann die Feuchtigkeit verbraucht. Also es war so eine Art von, wie soll ich sagen, Bierkultur vielleicht, wenn man die Maße beherzigte, die dazugehörten, dass man nach der Kirche seine 2, 3 Gläschen Bier trank. Die Säufer, die dann zum Mittagessen nicht nach Hause kamen, die zählten dann eigentlich nicht mehr zur Bierkultur.
Wenn wir jetzt auch mal einen Blick sozusagen vom Gottesdienstgeschehen auch in die Bibel werfen, gibt es da Hinweise auf Bier? Spielt es eine Rolle? Kommt es vor?
Es kommt direkt nicht vor. Es ist so normal, dass es eher nicht dann irgendwo erwähnenswert gewesen wäre. Aber wir wissen schon, dass man in dieser Zeit Bier getrunken hat. Und das hat für die Juden sicherlich kein Problem bereitet.
Gibt es denn auch einen Bierheiligen?
Ja, einen echten Heiligen sogar, wenn man will. Das ist der Peter von Mailand, ein Dominikaner, der erschlagen worden ist, aber nicht, weil er Bier getrunken oder verkauft hat, sondern erschlagen worden ist, weil er als Inquisitor tätig war und sich Feinde geschaffen hatte und auch immer dann dargestellt wird mit einer blutenden Kopfwunde. Aber dieser Peter von Mailand ist auf irgendeinem Weg, der mir bis heute nicht eingängig ist, zum Heiligen des Bieres geworden, zum Schutzpatron der Brauer. Und er wird auch dementsprechend verehrt. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so, wenn die Brauereibesitzer sich zu ihrem Jahrestreffen hier in Köln zusammenfinden, dann gehört ein Gottesdienst und ein Memento für diesen Heiligen mit dazu. Denn den braucht man schon noch, weil man ja irgendwie die Absätze sich erhalten möchte. Und dementsprechend ist er heute noch bekannt.
Also ist es auch ein Brauch, den es heute noch gibt, dass sozusagen auch sozusagen beim Bierbrauen, diesem ja auch für viele Familien wichtigen Wirtschaftszweig, dann auch noch der Segen von oben geholt wird.
Ja, auch in Erinnerung daran, dass ja zumeist es in früheren Zeiten die frommen Leute waren, die dieses Bier herstellten, weil es in Klöstern hergestellt wurde. Und dann war einer dieser Brüder oder Patres zuständig dafür. Und meistens hatte er auch eine gediegene Ausbildung, denn das konnte er im Nachbarkloster ja schon bekommen, weil da gab es auch welche. Und diese Leute waren in der Regel recht fähig. Und sie mussten natürlich probieren zwischendurch, ob das alles so richtig war. Und dementsprechend waren sie dann auch gestaltet. Das sind dann die Bilder, die in der Zeit der Romantik aufkommen, wo man dann den Bruder Braumeister im Keller sitzt vor den Fässern und dann ausprobiert, ob das Bier auch was geworden ist.
Ist das denn eine realistische Vorstellung oder ist das eher so ein Traumbild, was man da hat?
Ich glaube, in der Romantik ist es ein ausgemaltes Traumbild. Aber es gab natürlich auch, es gibt auch unter Braumeistern Versoffene und es gibt auch welche, die nüchtern bleiben können. Das ist die normale Welt.
Sagt Manfred Becker-Huberti, der Brauchtumsexperte, heute bei uns in Domradio das Thema zur Kulturgeschichte des Bieres. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gern geschehen.
Und darin beschäftigen wir uns heute mit der Kulturgeschichte des Bieres, denn dieses Getränk hat uns unser Leben ganz stark geprägt. Und wer ist mit daran schuld? Wer hat damit angefangen? Die Klöster, genau, die brauen nämlich schon ganz lange Bier. Und in eine ganz große Klosterbrauerei schalten wir gleich, nämlich ins Kloster Andex nach Bayern. Und wir schauen, was macht das Bier mit den Mönchen und mit dem Leben dort? Ich bin Christoph Wollhartmann, schön, dass Sie dabei sind. 100.000 Hektoliter Bier produziert das Kloster Andex südlich von München in jedem Jahr. Damit ist dort die größte Klosterbrauerei Deutschlands, die ohne einen Konzern arbeitet. Über das Klosterleben mit dem Bier möchte ich jetzt sprechen mit Martin Glab vom Kloster Andex. Einen schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Warum sind Mönche eigentlich auf die Idee gekommen, in Andex Bier zu brauen?
Die Mönche sind in Andex eigentlich deshalb auf die Idee gekommen, weil ihnen ein Wallfahrtsort im Grunde genommen zur Betreuung anvertraut worden ist. Und da, wo Pilger sind, wo Pilger kommen, zum ältesten Wallfahrtsort Bayerns, da kommen natürlich Bitten, Gebete, Anliegen mit auf den Heiligen Berg, aber eben auch Hunger und Durst. Und die Mönche, die Bier zunächst einmal zur Selbstversorgung gebraut haben, haben natürlich nach der Benediktsregel und benediktinischer Gastfreundschaft Bier natürlich dann auch für die Pilger gebraut.
Die Brauerei des Klosters hat ja eine lange Tradition. Wie hat denn diese Brauerei auch die Geschichte des Klosters beeinflusst?
Das ist ein wechselseitiger Einfluss. Wenn Mönche, das ist auch nichts Neues, unternehmerisch tätig sind, erdet das die Spiritualität. Das heißt, Mönche, die als Unternehmer Verantwortung tragen für Mitarbeiter, für eine nachhaltige Entwicklung, die sind keine spirituellen Überflieger, sondern wissen gemäß dem benediktinischen Grundsatz, bete und arbeite, dass alles eben auch das unternehmerische Tätigsein, Gottesdienst ist. Die wissen sich da geerdet und haben eine sehr greifbare Verantwortung.
Wenn man jetzt auch den Blick ins Heute wirft, wie wichtig ist diese Brauerei auch heute noch im Kloster?
Da das Kloster grundsätzlich keine Mittel aus der Kirchensteuer bekommt, ist das wirtschaftliche Tätigsein und damit eben die Brauerei auch das ökonomische Rückgrat unseres Klosters. Unser Kloster hat ja zwei Standorte, einen in München und einen in Andex. Und Andex ist das Wirtschaftsgut des Klosters. Und wir könnten beispielsweise eine Stiftsbibliothek, die zu den größten Privatbibliotheken in Bayern zählt, nicht unterhalten, eine Obdachlosenhilfe, wo mehrere 10.000 Menschen im Jahr in St. Bonifaz uns quasi wirklich vor die Füße gelegt werden. Diese ganzen Engagements könnten wir nicht finanzieren.
Wie darf ich mir das denn im Alltag vorstellen? Also merkt man das da? Also sind die Mönche jetzt beispielsweise auch in der Brauerei selber unterwegs? Wie läuft das?
Die Mönche sind Herren aller strategischen Entscheidungen, was die Klosterbrauerei angeht. Entscheidungen wie: Brauen wir ein alkoholfreies Weißbier, wie seit März letzten Jahres? Wo muss die Brauerei erweitert werden? Wo müssen wichtige Ersatzinvestitionen getätigt werden, um unsere traditionellen Brauverfahren wirklich weiterverfolgen zu können? Diese Entscheidungen treffen die Mönche. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass, wenn man solche Entscheidungen treffen will, natürlich auch im Betrieb präsent sein muss. Die führenden Mitarbeiter hier sehen den Zellerer, sehen andere Mönche tagtäglich.
Aber die stehen jetzt nicht selber am Braukessel und rühren sozusagen, wie man es auf alten Gemälden so kennt.
Ja, das ist die Grützner Nostalgie, die ja auch hier in diesem Ort einen gewissen historischen Haftpunkt hat, wenn man so will, weil Grützner ja ein enger Freund eines der Andexer Braumeister im 19. Jahrhundert gewesen ist und diesem Frater Jakobus auch das ein oder andere Bilddenkmal gesetzt hat. Aber die Tradition, dass Mönche tatsächlich das Brauhandwerk ausüben, die ist leider schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zu Ende gegangen. Aber nichtsdestotrotz haben die Mönche ein sehr waches Auge darauf, in welchen Verfahren in der Brauerei produziert wird. Und da haben wir ganz strikte Vorgaben.
Ist das denn dann auch ein Grund für Mönche, dann nach Andex zu kommen? Also wenn man auch Interesse in diese Richtung hat?
Das Faszinierende an Andex ist für eine klösterliche Gemeinschaft, dass da natürlich Männer gefragt sind, die spirituell geerdet sind, ja, aber auch auf der anderen Seite sich technisch auch interessieren, sage ich mal. Das ist noch wenig gesagt. Die wirtschaftlich Verantwortlichen hier im Konvent haben unter anderem auch eine wirklich technische Ausbildung gehabt. Einer unserer Mönche ist gelernter Winzer, die also von der alkoholischen Gärung auf alle Fälle was verstehen. Ja. Also insofern ist da auch im Konvent selber Sachverstand vorhanden, und das ist sehr wichtig, einfach um Entscheidungen gut abwägen zu können und dann auch so zu treffen, dass das Unternehmen in eine gute Zukunft geht.
Wenn wir jetzt mal so im Jahreslauf des Klosters gucken, haben sich da auch, sagen wir mal, um diese bekannte Brauerei auch bestimmte Bräuche, bestimmte Festivitäten eingebürgert?
Das ist im Grunde genommen, wenn man von einem Andexer Proprium sprechen will, ist das immer noch sehr stark geprägt von der Wallfahrt. Also da sind die Bräuche jetzt weniger, drehen sich um die Brauerei als solche, sondern die Brauerei wäre ja nicht da, wenn es die Wallfahrt nicht gäbe. Also ist der Brauchtumsträger eigentlich die Wallfahrt. Und da kommen seit mehreren hundert Jahren Wallfahrtsgruppen in einer Stärke von bis zu 300, 350 Pilgern auf einer Tagesreise von bis zu 60 Kilometern zu uns an den Heiligen Berg. Und diese Pilgergruppen tragen natürlich die Tradition, weshalb es hier dann letzten Endes auch Brauerei und Gastronomie gibt.
Sagt Martin Glab vom Kloster Andechs und gleich sprechen wir weiter. Domradio das Thema und es geht um die Kulturgeschichte des Bieres. Und das Bier und das Mönchtum waren in der Geschichte ja oft miteinander verknüpft, zum Beispiel im Kloster Andechs in Bayern. Und da ist das auch heute noch so. Darüber spreche ich mit Martin Glab vom Kloster Andechs. Herr Glab, nun hat das Kloster Andechs, wir haben eben schon darüber gesprochen, seine Entstehung ja einem Reliquienfund zu verdanken. Und es gibt da eine der ältesten Wallfahrten in Bayern. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen vergleichen, kommen heute mehr Leute wegen der Wallfahrt oder mehr wegen dem Bier?
Wer die Wallfahrtskirche besucht, kommt hinterher in den allermeisten Fällen auch ins Bräustüberl. Und wer vom Bräustüberl aus den Berg hinaufschaut, weiß sich sicherlich eingeladen, auch mal zur Wallfahrtskirche hinaufzuschauen. Wir trennen da nicht. Ganz genauso wie die Benediktsregel eben auch nicht trennt zwischen geistlich und weltlich, sondern alles das, was geschieht, ist Gottesdienst für den Benediktiner. Und so separieren wir auch die Besucher nicht nach, das sind nur Biertouristen oder das sind nur Wallfahrer. Es gibt durchaus, das behaupte ich einfach mal, Menschen, die hierher kommen, die eigentlich nur bis zum Bräustüberl wollten und denen sich dann doch dem Ort hier auch noch eine andere Dimension erschlossen hat.
Aber
das ist etwas, was Andechs einfach sehr, sehr, sehr durchlässig macht, ohne zu verschweigen, dass ein Großteil der rund 1 Million Besucher, knapp 1 Million Besucher, die wir im Jahr haben, natürlich kommt wegen dieser besonderen Verbindung von benediktinischer Gastfreundschaft, barocker Kultur und bayerischer Lebensart.
Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass es da eine gewisse Konkurrenz gibt, weil ich würde jetzt sagen, Bier ist ja schon etwas sehr Diesseitiges und so eine Wallfahrt führt dann doch ja eher in höhere Sphären.
Eine Wallfahrt ist auch immer eine geerdete Sache. Das ist im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, beten mit den Füßen und glauben, der auch das Fest kennt. Ja? Glauben, der dann auch durch den Magen geht. Das ist etwas, das sind zwei Dimensionen, die in Andechs ganz handgreiflich, ganz eng zusammengehören. Und deshalb hat auch dieser Ort diese besondere Anziehungskraft, weil eben Glauben hier nicht nur ein spirituelles Geschehen ist, ein liturgisches Handeln und ein gottesdienstliches Erleben, sondern dass ich hier Glauben in allen Facetten des Lebens abspielen kann. Das ist, glaube ich, das macht die Faszination von Andechs, das Andechser Gefühl aus.
Nun ist Bier, wie Alkohol ja im Allgemeinen, auch immer eine starke Verführung. Also besonders, wenn jetzt auch in diesem Kloster das Leben ja auch durchaus relativ nah auch am Bier gebaut ist, sagen wir mal. Welche Rolle spielt denn da auch die Gefahr von Alkoholismus?
Das Bier ist ein Vollnahrungsmittel. Wir haben, wir müssen natürlich ganz klar sagen, das Maß ist das Entscheidende. Ja, also man denke an das Paracelsus-Zitat. Ja, und wir schauen hier sehr genau drauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Wir haben Leute, die im Bräustüberl ganz genau schauen, wer welche Getränke konsumiert. Da sehen wir auch eine Verantwortung. Insgesamt erfahren wir aber auch in den letzten Jahren, dass hier in Andechs der Umgang mit Alkohol wesentlich verantwortungsvoller geworden ist, weil das mag einen Grund sein, dass heute man kaum noch auf einen Führerschein verzichten kann.
So. Aber also Sie gucken dann wirklich auch aktiv bei den Gästen, wie viel die trinken? Und was passiert denn, wenn einer, sagen wir mal, schon mehr als gesund ist, Intus hat?
Also wir achten vor allem an den Verkaufsstellen drauf, wer kauft.
Also jemand, der zu voll ist, würde nichts mehr bekommen?
Solche Fälle hat es schon gegeben, ja. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Das sind die absoluten Ausnahmen. Also dazu haben wir im Hintergrund einen Sicherheitsdienst, der da auch drauf schaut, dass sagen mal, die Atmosphäre des Bräustüberls als einer Pilgergaststätte auch gewahrt bleibt.
Jetzt möchte ich gerne zum Ende noch den Blick ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Andechs, eine der größten Brauereien, die ohne einen Konzern arbeitet, also eine der größten Klosterbrauereien. Wenn das ja auch eine beliebte Sache ist, auch dieses Bier, spüren Sie auch den Druck der großen Konzerne?
Wir erleben immer wieder, dass tatsächlich der Markt, der Biermarkt in Deutschland wirklich extrem hart umkämpft ist. Und dass wir mit einer Qualitätsphilosophie an den Markt gehen und nicht mit einer Mengenphilosophie, natürlich den Wettbewerbsdruck spüren. Unser Vorteil ist, dass wir im Grunde genommen mit dem Kloster, der Wallfahrt und den Wirtschaftsbetrieben hier tatsächlich eine, wenn Sie so wollen, reale Markenwelt bieten können, die nicht glattgebürstet ist und eben keine virtuelle Markenwelt, sondern jeder, der mal hier war, hat tatsächlich hat Andechs in all seinen Facetten erfahren können. Und das macht es für die Kommunikation und den Vertrieb unserer Klosterbiere natürlich ein Stück weit einfacher zu wissen, damit ist eine Geschichte verbunden, die wirklich Bodenhaftung hat.
Ist denn häufiger Braufunktionär vorbeigekommen und hat gesagt, ich will den ganzen Laden kaufen?
Das ist, soweit ich weiß, nicht vorgekommen, weil ganz klar ist und das auch in der Branche bekannt ist, dass die Mönche allergrößten Wert auf eine selbstständige und eigenständige Brauerei legen. Das macht auch einen Wesenskern von Andechs aus, dass wir eben nur hier am Heiligen Berg brauen, dass wir auch beispielsweise das neue Weißbier wird nicht irgendwo anders entalkoholisiert, sondern nur hier am Heiligen Berg. Dazu haben wir enorm investiert. Aber in einer Zeit, wo Regionalität gerade im Brausegment doch stark gefragt ist und die Leute wissen wollen, wo der Sudkessel steht, ist das natürlich ein Standortvorteil für die Klosterbrauerei Andechs.
Sagt Martin Glapp vom Kloster Andechs. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Heute geht es um die Kulturgeschichte des Bieres. Aber wir wollen jetzt in der kommenden halben Stunde auch mal einen Blick auf die Menschen werfen, die nämlich kein Bier trinken. Ein Faktum, für das man sich in unserer Gesellschaft merkwürdigerweise immer noch rechtfertigen muss. Was ist da los? Darum geht's gleich. Mein Name ist Christoph Paul Hartmann. Schön, dass Sie zuhören. Domradio, das Thema heute zur Kulturgeschichte des Bieres. Und da müssen wir uns auch mal der Frage stellen, Alkohol ist eine Gesellschaftsdroge. Er ist überall und niemand findet eigentlich viel daran, ihn zu konsumieren. Obwohl Alkohol eine ziemlich gefährliche Droge ist, der man auch allzu leicht verfallen kann. Aber wie ist es in unserer Gesellschaft eigentlich für Leute, die keinen Alkohol trinken? Zum Beispiel, weil sie trockene Alkoholiker sind. Darüber spreche ich jetzt mit Norbert Teutenberg. Er leitet beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln unter anderem die Fachambulanz Sucht. Das ist eine Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, von denen viele schwerpunktmäßig mit Alkoholprobleme haben. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was heißt es denn für die Betroffenen im Alltag, wenn man keinen Alkohol trinkt?
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Das hat viel damit zu tun, welche eigene Distanz zum Thema man mittlerweile hat. Wenn man noch nicht so lange keinen Alkohol mehr trinkt, wenn man noch nah dran ist, hat man noch wenig Erfahrung damit, wie das wohl ist, keinen Alkohol in bestimmten Situationen mehr zu trinken, weil manche Situationen waren immer zwangsläufig mit Alkohol verbunden. Und dann muss man da noch nach einer eigenen Position suchen und eine eigene Position finden. Wenn man schon länger nicht mehr trinkt, dann hat man diese Erfahrung mittlerweile sammeln können. Wie ist das eigentlich für mich? Geburtstagsfeiern ohne Alkohol, Feiern im Familienkreis oder jetzt auch der kommende Karneval ohne Alkohol.
Gibt es denn da auch eine Art von gesellschaftliche, also fühlen sich diese Leute ausgeschlossen dann, wenn sie keinen Alkohol trinken?
Das kann leicht passieren. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen wieder häufig das Lied hören, trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Und jedem ist klar, was da mitgetrunken wird, das ist Alkohol. Eigentlich ist das ja eine freundliche Einladung, wenn man das Lied ernst nimmt. Aber für einen Alkoholkranken kann das einen großen Druck bedeuten, weil er kriegt das Gefühl, ich muss mich jetzt auf einmal rechtfertigen, wenn ich keinen Alkohol trinke. Oder ich muss schauen, wie gehen die anderen damit um? Grenzen die mich aus, wenn ich nicht mittrinke? Ich werde doch eingeladen.
Ist das denn wo Alkohol auch für die gesellschaftliche Akzeptanz eine große Rolle spielt?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich glaube schon, dass es in unserer Gesellschaft viele Situationen gibt, in denen wir auch ein Stück erwarten, dass andere Alkohol mittrinken. Wenn wir sagen, wir gehen einen trinken, dann meinen wir entweder, wir gehen einen Kaffee trinken oder wir gehen Alkohol trinken.
Je nach Tageszeit wahrscheinlich.
Je nach Tageszeit. Wir meinen eigentlich nie, wir gehen jetzt mal ein Mineralwasser trinken.
Also ist es da auch dass man sich da immer noch sehr stark rechtfertigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt? Also egal aus welchen Gründen?
Situativ ja. Also es gibt Menschen. Das hat viel damit zu tun, wie ich das selber rüberbringen kann. Je selbstverständlicher das für mich selbst ist, dass ich nicht mehr trinke, und je selbstverständlicher ich damit umgehe, umso schneller wird es auch von der Gesellschaft akzeptiert. Aber wenn ich selber noch zweifle, wenn ich selber noch in so einem Prozess bin, mich zu finden, dann bin ich auch unsicher in dem, wie ich das vermittle. Und dann steigt der Rechtfertigungsdruck.
Gibt es denn da, also was erzählen denn auch Betroffene so, an welchen Punkten wird es denn besonders schwierig?
Schwierig wird es immer dann, wenn ich in Situationen bin, in denen andere trinken und ich selber nüchtern bleibe. Wir kennen das ja auch selber. Wenn wir auf einer Fete sind, auf einer Party, trinken selber nichts, weil wir vielleicht noch Auto fahren müssen. Und die anderen werden so Stück für Stück für Stück betrunken. Auf einmal fühlt man sich draußen, weil man kann nicht mehr mitreden. Die anderen sind auf einem anderen Punkt angekommen. Und das kann das Gefühl von, ich bin draußen, auslösen. Das können wir, wenn wir kein Alkoholproblem haben, in der Regel gut aushalten. Für jemand, der aber um Abstinenz am Anfang auch durchaus ringt, kann das wirklich sehr schwierig sein, weil für ihn damit verbunden ist, und das wird jetzt immer so sein. Ich werde jetzt immer draußen sein. Ich gehöre nicht mehr dazu, möglicherweise sogar.
Ist das denn, glauben Sie, dass wir da als Gesellschaft auch eine durchaus bedenkliche Haltung zu Alkohol haben, wenn er wirklich so auch zu Geselligkeit dazugehört?
Also, dass Alkohol eine gefährliche Substanz sein kann, ist, denke ich, völlig unstrittig. Und dass die Griffnähe, also wie leicht komme ich eigentlich an eine Substanz heran, auch viel damit zu tun hat, wer diese Substanz und wie viele Menschen diese Substanz konsumieren, ist auch unstrittig. Es gibt ja auch schon Tendenzen, daran zu arbeiten, wenn wir uns beispielsweise die Alkoholwerbung angucken. Die hat sich in den letzten Jahren ja deutlich verändert. Wir haben heute im öffentlichen Raum viel weniger Alkoholwerbung als vor 10, 15 Jahren noch. Das sind Präventionsstrategien, die dahinter stecken, die einfach dann auch die Gesellschaft ein Stück beeinflussen sollen in ihrem Alkoholkonsum.
Sagt Norbert Heutenberg von der Fachambulanz Sucht beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Und gleich sprechen wir über das Thema auch noch weiter. Domradio, das Thema. Heute zur Kulturgeschichte des Bieres. Und da beschäftigen wir uns mit der dunklen Seite des Bieres, nämlich als Droge. Norbert Teutenberg ist hier. Er leitet beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln eine Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, Herr Teutenberg, dass es schwierig ist, in unserem Umfeld auch abstinent zu bleiben. Was sagen Sie denn zum Beispiel einem Betroffenen? Welche Strategien gibt es denn da?
Das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Also wenn ich jetzt an die kommenden Tage denke, Karneval, da wird die Konfrontation mit Alkohol hier in der Kölner Innenstadt extrem hoch sein. Und das muss man für sich selbst entscheiden, ob man sich dem aussetzen möchte oder nicht. Also es kann eine durchaus gute Strategie sein, zu sagen, ich entfliehe dem, ich fahre einfach aufs Land, da ist es deutlich ruhiger und setze mich dieser Konfrontation nicht aus. Aber es gibt andere, die haben ihren Weg gefunden, damit umzugehen und sagen, ich möchte mich gar nicht dem entziehen, ich möchte mitfeiern, aber auf meine Art und Weise. Das hat viel damit zu tun, wie man sich gerade aktuell fühlt. Ne? Also wie stabil fühle ich mich eigentlich?
Wenn man jetzt, also sagen wir mal, es ich versuche das jetzt mal irgendwie fiktiv aufzubauen. Jemand sitzt mit Freunden in einer Gaststätte so und trinkt die ganze Zeit nur Limo, alles kein Problem. Aber dann irgendwie kommt dieses Gefühl wieder. Gibt es dann irgendwelche Muster oder was geben Sie so jemandem dann mit an die Hand?
Ich würde ihm erstmal sagen, rede bitte im Vorfeld mit den Leuten, mit denen du in die Kneipe gehst. Also wenn ich das im Vorfeld schon sagen kann, ich werde nicht trinken, ne, und vielleicht auch erklären kann, warum ich nicht trinken werde und auch darum bitte, dass man mir nichts anbietet, dann komme ich ein Stück aus diesem Rechtfertigungsdruck heraus. Da muss ich nicht jedes Mal neu entscheiden, sondern ich habe es einmal entschieden und die anderen wissen Bescheid und im besten Fall respektieren sie es auch. Ansonsten muss ich einfach in der Situation gucken, wie geht's mir? Und wenn ich feststelle, es wird zu viel, dann sollte man Abstand schaffen.
Also zum Beispiel gehen.
Gehen. Einfach sich verabschieden, rausgehen aus der Situation. Vielleicht kann man eine Stunde später wieder zurückkommen, weiß ich nicht. Muss man individuell entscheiden. Vielleicht im besten Fall hat man auch jemand dabei, mit dem man kurz reden kann, mit dem man sich abstimmen kann, der ein Verständnis hat für diese Situation. Und jetzt, und das sage ich nicht, weil ich hier nur im Domradio sitze, sondern das sage ich meinen Klienten schon ganz lange, Kirchen sind an dieser Stelle ein super Ort. Weil in der Kirche ist es ruhig. Draußen kann der größte Trubel sein, aber in der Kirche ist Ruhe. Das ist ein Ort, da kann ich mich zurückziehen, da kann ich neu meine Gedanken sortieren und überlegen, wie mache ich jetzt weiter.
Also hat es auch viel mit sozusagen wieder selbst zur Ruhe kommen, wenn man, genau. Weil das auch eine Unruhesituation, eine Stresssituation
genau.
ist.
Genau, es setzt mich enorm unter Druck, enorm unter Stress und aus diesem Stress muss ich erstmal raus, um wieder handlungsfähig zu werden. Und da ist ein ruhiger Ort, etwas sehr, sehr Hilfreiches, um aus diesem Stress rauszukommen. Und man wird am 11.11., am Weiberfastnachtstag in Köln wenig ruhige Orte finden.
Ach,
da muss man sich die gezielt suchen.
Wenn man jetzt von Sucht spricht, das ist ja immer so ein bisschen ein unkonkretes Feld. Wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen Feierabendbierchen und einer Sucht? Kann man da eine Grenze ziehen?
Also es gibt international anerkannte Kriterien für die Diagnose Sucht. Da geht es um den starken Wunsch oder eine Art Zwang, eine bestimmte Substanz zu konsumieren, um Dosissteigerung, um Toleranzentwicklung. Das hilft Ihnen im Alltag nur relativ wenig, weil diese Diagnosekriterien für den Einzelnen im Alltag kaum überprüfbar sind. Meine Diagnosekriterien sind viel, viel einfacher. Ich würde sagen, in dem Moment, in dem Sie sich selber schon mal die Frage gestellt haben, ob mit Ihrem Konsum alles in Ordnung ist, oder in dem Moment, in dem andere Ihnen diese Frage schon mal gestellt haben, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und dann gibt es eben Beratungsstellen, wie beispielsweise unsere, die Ihnen helfen, genau das für sich herauszuarbeiten. Wie steht es denn eigentlich um meinen Konsum? Das heißt ja nicht, dass ich zwangsläufig alkoholkrank sein muss. Aber vielleicht befinde ich mich in einem Missbrauchsstadium. So, und vielleicht droht die Gefahr abzurutschen. Und dann kann man gemeinsam überlegen, wie geht man mit dieser Situation jetzt um?
Wie gibt es denn da überhaupt die Zugänge? Wenn jetzt jemand tatsächlich denkt, okay, vielleicht könnte das ja auf mich zutreffen, muss man irgendwo hingehen, kann man irgendwo anrufen? Wie kommt man dann an die Hilfe auch ran?
Wir haben eine offene Sprechstunde bei uns. Da kann jeder kommen und man kann erstmal gemeinsam überlegen, was ist eigentlich das Interesse, was will jemand wissen. Man kann uns natürlich auch anrufen und das gilt auch nicht nur für unsere Beratungsstelle, sondern das gilt für die anderen Beratungsstellen, die es in Köln gibt, einfach auch. Ne? Also ich würde vorschlagen, einfach Kontakt aufnehmen, im Internet gucken, wo sind die Telefonnummern, anrufen, Kontakt aufnehmen und dann kann man weitersehen.
Sagt Norbert Teutenberg von der Fachambulanz Sucht beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und damit nähert sich diese Ausgabe von Domradio das Thema ihrem Ende. Alle Informationen und Beiträge können Sie auch noch einmal im Internet nachlesen und nachhören unter domradio.de. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Paul Hartmann.